Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser letzten Sendung des heutigen Tages. Die wehrhafte Demokratie, sie gehört zu den Eckpfeilern unseres politischen Systems. Niemals sollen die Feinde der Demokratie die Möglichkeit erhalten, unsere Demokratie abzuschaffen. Eine Lehre aus den bitteren Jahren der Endphase der Weimarer Republik. Demokratische Werte sind keine Selbstverständlichkeit, sondern, so die Erkenntnis, sie müssen jeden Tag aufs Neue verteidigt werden. Und so ist die aktuelle Debatte um ein Verbot der islamistischen Gruppe Muslim Interaktiv, ebenso wie der Prozess gegen die Reichsbürger-Terrorgruppe, ein Beleg für die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie. Seit heute müssen sich 9 mutmaßliche Mitglieder der Reichsbürgerszene vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart verantworten. Die Vorwürfe wiegen schwer. Katharina Thoms berichtet.
Stuttgart-Stammheim. Schon am Vortag demonstriert eine kleine Gruppe aus der Querdenkerszene vor dem Oberlandesgericht.
Wir fordern von der Regierung und von der Justiz, lasst diese Leute sofort frei. Entschädigt sie und rehabilitiert sie.
Am Prozesstag sind Angehörige und Szeneleute im Publikum, aber es bleibt ruhig. Wegen umfassender Sicherheitsvorkehrungen beginnt das Verfahren trotzdem erst am späten Vormittag. Den 9 Angeklagten in Stuttgart wird vorgeworfen, einen Staatsumsturz in Deutschland geplant zu haben, als Teil einer Terrorgruppe um Prinz Heinrich Reuß. Der Stuttgarter Oberstaatsanwalt Michael Klemm.
Der beabsichtigte Umsturz sollte dabei nicht nur durch einen Sturm auf den Deutschen Bundestag, sondern insbesondere durch zahlreiche sogenannte Heimatschutzkompanien erfolgen. Diesen bewaffneten Einheiten kam die Aufgabe zu, auf regionaler Ebene den Umsturz mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Hierzu sollten insbesondere lokale Repräsentanten der bestehenden staatlichen Ordnung beseitigt werden im Rahmen sogenannter Säuberungsaktionen. Dies schloss deren Tötung mit ein.
Aktive und ehemalige Soldaten, ein Sportschütze, aber auch ein Handwerker und ein Fotograf stehen als militärischer Arm der Gruppe in Stuttgart vor Gericht. In 2 weiteren Verfahren werden sich die anderen 18 Angeklagten verantworten. In Frankfurt am Main steht auch Prinz Reuß als mutmaßlicher Anführer vor Gericht. Gegen die Aufteilung der Verfahren haben sich die Verteidiger in mehreren Anträgen gewehrt, bisher ohne Erfolg. In Stuttgart wurde mit der Anklageschrift auch die Gedankenwelt der Gruppe erläutert. Man habe sich in Kontakt mit einer geheimen Allianz gewähnt und auf ein Zeichen für einen Tag X gewartet, um die staatliche Ordnung zu beseitigen, so Gerichtspräsident Andreas Singer im Vorfeld.
Sie wollte eine neue Staatsform in Deutschland einführen. Verbunden waren sich die Angeklagten durch ihre tiefe Ablehnung gegen staatliche Institutionen. Das ist ein Konglomerat von Verschwörungsmythen, die offensichtlich eine Rolle gespielt haben, aber eben auch Anlehnungen an die Reichsbürgerszene.
Dafür wurde in Telegram-Chatgruppen in der Querdenkenszene und im persönlichen Bekanntenkreis mobilisiert. Oberstaatsanwalt Klemm.
Dabei hat die Vereinigung ihr Hauptaugenmerk auf ehemalige und aktive Soldaten der Bundeswehr sowie Mitglieder von Polizei- und Sicherheitsbehörden gerichtet, da diese bereits im Umgang mit Waffen geschult waren.
Mehr als 700 Waffen, fast 150.000 Schuss Munition, aber auch Laptops, Satellitentelefone und 500.000 Euro wurde dafür gesammelt. Als erstes in der langen Liste der Vorwürfe will das Gericht in Stuttgart einen Mordversuch verhandeln. Markus L. hat bei polizeilichen Durchsuchungen vor gut einem Jahr auf Beamte mehrmals geschossen und einen dabei schwer verletzt. Aussagen will er dazu vorerst nicht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser lobte das Verfahren im Deutschlandfunk als Zeichen der wehrhaften Demokratie.
Es zeigt auf jeden Fall die Stärke unseres Rechtsstaats, dass wir das bislang größte Terrornetzwerk von Reichsbürgern nun vor Gericht steht und sich für seine militanten Umsturzpläne verantworten muss.
In Stuttgart sind bis nächstes Jahr rund 50 Verhandlungstermine angesetzt.
Soweit der Bericht von Katharina Thoms. Und über den Prozess kann ich jetzt reden mit dem Politikwissenschaftler Jan Rathje vom gemeinnützigen Center für Monitoring, Analyse und Strategie, kurz CEMAS. Das ist eine Forschungseinrichtung mit den Schwerpunkten Verschwörungsideologien, Desinformation, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Guten Abend, Herr Rathje.
Guten Abend.
Wer sind die Menschen, die da in Stuttgart vor Gericht stehen? Sind das politische Wirrköpfe oder tatsächlich eine ernsthafte Bedrohung für unsere Demokratie?
Nun, die Frage lässt sich manchmal nicht so einfach beantworten. Ich würde sagen, beides. Zum einen haben wir es mit Elementen in dieser Reichsbürgerideologie zu tun, die durchaus skurril wirken werden. Und zum anderen ist es aber auch so, dass diese Gruppe, gerade auch die unter Anklage stehende um Prinz Reuß, hier einen verschiedenen Professionalisierungsgrad durchlaufen hat. Das heißt, diese Gruppe hat es vermocht, Waffen anzuhäufen in einem großen Ausmaß, Munition, aber auch gezielt unter Polizistinnen und Bundeswehrsoldaten zu rekrutieren, die auch zum Teil eine besonders gute Ausbildung bei der Eliteeinheit KSK der Bundeswehr genossen haben.
Tatsächlich, viele der Menschen, die da jetzt vor Gericht stehen, haben ja hohe Bildungsabschlüsse und durchaus respektable berufliche Erfahrungen. Sie sagen es, kann man eingrenzen, wer besonders anfällig ist für diese rechten Reichsbürger-Verschwörer-Ideologien?
Ganz grundsätzlich muss man sicherlich davon ausgehen, dass diese Menschen schon so etwas wie eine Verschwörungsmentalität im Vorfeld ausgebildet haben und rechte Einstellungen auch im Vorfeld besessen haben. Das heißt, bei der Verschwörungsmentalität, dass sie eine verstärkte Disposition haben, auch an Verschwörungen zu glauben, die mutmaßlich alles in der Welt steuern würden. Reichsbürger haben es besonders geschafft, während der Covid-19-Pandemie diejenigen, die eine leichte Ablehnung gegen den Staat verspürt haben, gerade auch aus dem Querdenken-Umfeld, für ihre eigene Ideologie zu radikalisieren, indem sie ihnen noch mehr Informationen geliefert haben, indem sie die Ideologien, die schon vorhanden waren, vertieft haben, indem sie gesagt haben, die Bundesrepublik Deutschland ist eigentlich gar kein richtiger Staat, sondern in den Händen einer bösartigen Verschwörung, die auch im Rahmen der Covid-19-Pandemie-Begrenzungsmaßnahmen versucht, das deutsche Volk zu vernichten.
Sie erwähnen Corona, jetzt haben wir die Kriege im Nahen Osten, den Ukraine-Krieg, wir haben die Inflation. Diese Krisenzeiten, wie wir sie gerade erleben, ein besonders guter Nährboden für Verschwörungstheorien?
Ja, das zeigt die Forschung. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese Menschen natürlich eine gewisse Disposition selbst mitgebracht haben müssen, die sich dann in Krisenzeiten verschärft. Nicht alle Menschen, die Krisen erleben, also global haben wir ja die Covid-19-Pandemie erlebt, auch die Krisenauswirkungen, Beschränkung der Grundrechte etc. und haben nicht notwendigerweise so darauf reagiert, wie es Menschen aus dem Verschwörungsideologischen, aus dem Reichsbürgermilieu tun. Das heißt, Krisen tragen dazu bei, dass sich solche Ideologien und solche Erzählungen auch weiter verbreiten in der Gesellschaft.
Wie viele Menschen haben denn diese Disposition? Wie groß ist die Anhängerschaft dieser Szene im Umfeld der Reichsbürgermenschen?
Das Bundesinnenministerium beziffert die Größe des Milieus ungefähr auf 23.000, zumindest für das Jahr 2022. Ich würde sagen, dabei handelt es sich lediglich um das Hellfeld. Denn andere Studien, wie beispielsweise von der Konrad-Adenauer-Stiftung aus dem letzten Jahr, belegen, dass der Resonanzraum wesentlich größer sein könnte, nämlich ca. 5% der Befragten dieser repräsentativen Studie haben zugestimmt, Aussagen, die diesem Reichsbürgermilieu zuzurechnen sind. Und gleichzeitig ist es auch so, dass Telegram-Kanäle, die aus dem Milieu stammen, auch wesentlich mehr und wesentlich höhere Abonnentinnenzahlen aufweisen.
Ist also das, was jetzt in diesem Prozess an die Oberfläche gespült wird, nicht der ganze Sumpf, sondern, verstehe ich Sie richtig, nur die Spitze des Eisbergs? Unter der Oberfläche gibt es noch viel, viel mehr.
Das Milieu ist noch wesentlich größer, aber diese Gruppe ist auch etwas ganz Besonderes, weil sich um Heinrich den 13. Prinz Reuß mutmaßlich sehr viele Einzelpersonen und Netzwerke angeschlossen haben, die noch nicht ganz auch durchdrungen sind, zumindest von dem Prozess erhoffe ich mir, noch mehr Einsicht darin zu bekommen, wie beispielsweise traditionell organisierte extrem rechte Gruppen Einfluss genommen haben auf das Gesamtgeschehen, welche weiteren Netzwerke und welche weiteren Personen auch noch zu diesem Umfeld gehört haben. Denn diese Gruppe hat es geschafft und Prinz Reuß hat es geschafft, mutmaßlich sehr viele Menschen an sich zu binden, die in der Vergangenheit doch immer durch Zwistigkeiten, durch Uneinigkeiten aufgefallen sind. Und das war ein sehr großes Potenzial, auch ein Gefahrenpotenzial, was diese Gruppe mit sich gebracht hat.
Wenn Sie die deutschen Gruppen, wenn Sie die deutsche Szene vergleichen mit anderen westlichen Ländern, ist da Deutschland besonders weit vorne oder etwa im Vergleich zu den USA ein Land, wo es vergleichsweise wenige gewaltbereite rechte Verschwörungsgruppen gibt?
Das würde ich so gar nicht sagen. Also die Sovereign Citizens in den USA werden mit einer Größe von ungefähr, ich glaube, 100.000 beziffert. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das sind auch noch ganz andere Größenordnungen in diesem Land. Und auch von dort gibt es immer wieder Berichte auch von Gewalttaten, von Morden an beispielsweise Bediensteten des Staates. Und für viele Staaten wissen wir gar nicht, welche, so würde ich sie bezeichnen, verschwörungsideologisch souveränistische Gruppen es gibt, die wir in Deutschland unter dem Begriff Reichsbürger auffassen würden. Also wir wissen gar nicht so sehr, wie weit verbreitet diese Ideologie eigentlich ist. Es gibt immer wieder vereinzelte Meldungen auch aus anderen Staaten. Auch in Russland gibt es entsprechende Gruppierungen. Also es betrifft eben nicht nur westliche Demokratien. Und da gibt es noch einiges zu erforschen, welche Gruppen wo aktiv sind und auch wie stark sie miteinander vernetzt sind. Gerade in Deutschland ist es so, dass bestimmte Gruppierungen sich beispielsweise haben auch von den USA inspirieren lassen, von Gruppierungen dort.
Wie kann sich denn nun unsere Demokratie, unsere Gesellschaft, unser politisches System wehren gegen diese Szene und ihre Gefahren?
Zum einen ist es so, dass es weitere Aufklärung bedarf, gar nicht mehr so sehr über das Phänomen Reichsbürger selbst, sondern eher der Hinweis auch darauf, dass es sich bei diesem Milieu um mindestens einen Vorwurf, wenn nicht sogar auch einen expliziten Einstieg in die extreme Rechte bietet. Also Reichsbürger sind eigentlich nicht nur verwirrte Spinner, wie es gerne in der Öffentlichkeit behauptet wird, sondern es sind Menschen, die sich eine Gesellschaftsordnung wünschen, die auf Ungleichheit ausgerichtet ist, eine autoritäre Ordnung der Welt, wo alles fein säuberlich seinen Platz haben soll. Und das widerspricht dem Kern der liberalen Demokratie.
Und in diesem Zusammenhang ist es dann besonders wichtig, dass dieser Prozess oder diese drei Prozesse stattfinden und die ganze Szene und ihr Umfeld untersucht und juristisch abgeurteilt wird.
Ich glaube, die ganze Szene und das Umfeld kann auch von diesen drei Prozessen nicht aufgeschlüsselt werden in einem befriedigenden Ausmaß. Ich erhoffe mir allerdings, dass hier mehr Licht geschienen wird auf die Verbindungen, die zur extremen Rechten gerade existieren und welche Gesellschaftsordnungsvorstellungen diese Gruppen gehabt haben. Für alles Weitere ist dieses Milieu einfach auch noch viel zu groß und erscheinen auch nach meinen Recherchen die Netzwerke so weit verzweigt, dass es wirklich eine sehr große Herausforderung ist, überhaupt diese ganzen Verbindungen in einer Art und Weise zu präsentieren und aufzuzeigen, dass man auch noch den Überblick über das Gesamte behält.
Der Politikwissenschaftler Jan Rathje, wir haben das Gespräch vor dieser Sendung aufgezeichnet. Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung wird nicht nur von rechten Verschwörungsideologen in Frage gestellt. Eine Bedrohung sind auch religiöse Fanatiker, die sich auf angebliche göttliche Weisungen berufen und unsere politisch-gesellschaftlichen Grundwerte ablehnen. Dazu gehört der sogenannte Kalifatstaat, seit Jahren in Deutschland als islamistische Bewegung verboten. Doch zumindest im Netz ist die Bewegung weiter aktiv. Jetzt gab es in Hamburg eine Demonstration der Plattform Muslim Interaktiv mit radikalen Parolen. Seither wird über ein Verbot der Islamistenplattform debattiert. Gudula Geuter.
Konsequenzen müssten geprüft werden, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz nach der Versammlung in Hamburg.
Eins muss klar sein, alle Straftaten, überall dort, wo gegen Gesetze der Bundesrepublik Deutschland verstoßen worden ist, müssen verfolgt werden.
Rund 1.000 junge Männer haben nach Angaben der Polizei am Samstag an der Demonstration im Hamburger Stadtteil St. Georg teilgenommen.
Und diese Versammlung war ja kurz und sie ist im Wesentlichen auch friedlich verlaufen,
sagte dazu Hamburgs Polizeipräsident Falk Schnabel im NDR. Ob es zu Straftaten gekommen sei, werde nun von Polizei und Staatsanwaltschaft geprüft. Dass die Versammlung nicht verboten worden sei, verteidigte der Chef der Hamburger Polizei im Morgenmagazin von ARD und ZDF.
Unser Versammlungsrecht ist nicht nur ein hohes Gut, sondern hat auch sehr weite Grenzen. Und es war die einhellige Meinung aller Juristen, dass ein Verbot sich nicht rechtfertigen lässt. Wir sind aber dazu übergegangen, zumindest mit sehr, sehr strengen Auflagen, die nicht nur jegliche Aufrufe zur Gewalt, sondern auch das Verbot beinhaltet haben, das Existenzrecht von Israel in Frage zu stellen. Mit diesen Auflagen haben wir die Versammlung belegt.
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Dirk Wiese, dankte der Hamburger Polizei, die mit ihrer umfangreichen Präsenz Straftaten habe verhindern können und deutlich gemacht habe, dass die Straßen nicht den Extremisten gehörten. Nach Medienberichten waren auf Plakaten Slogans zu lesen wie Deutschland ist gleich Wertediktatur oder Kalifat ist die Lösung. Bundesjustizminister Marco Buschmann schrieb am Montag bei X: Wem ein Kalifat lieber sein sollte als der Staat des Grundgesetzes, dem steht es frei, auszuwandern. Was die Demonstration betrifft, so verwies allerdings sein Sprecher Eike Hosemann auf Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Dass das Grundgesetz die Meinungsfreiheit eben grundsätzlich auch, und so heißt es da wörtlich, den Feinden der Freiheit zugesteht.
Anders sehe es aus, wenn jemand aggressiv, kämpferisch auf die Beseitigung dieser Freiheit hinarbeite.
Und dafür hat unser Rechtsstaat schon heute sehr gute Mittel. Also unsere Demokratie ist wehrhaft.
Nach Informationen des Hamburger Verfassungsschutzes steht der Anmelder der Versammlung der Gruppierung Muslim Interaktiv nahe, die als gesichert extremistische Bestrebung eingestuft ist. Im Deutschlandfunk betonte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, man ergreife Maßnahmen gegen Islamismus.
Gerade seit dem 7. Oktober haben wir ja viel getan. Ich habe ein Betätigungsverbot für die Hamas ausgesprochen, ein Verbot von Samidun Deutschland. Und diese Islamistendemonstration gestern auf der Straße ist wirklich schwer erträglich, das zu sehen. Und deswegen handeln wir so stark dagegen. Aber die roten Linien müssen auch klar sein. Es darf keine Terrorpropaganda für die Hamas, keine Hassparolen gegen Jüdinnen und Juden und keine Gewalt auf unserer Straße ausgesprochen werden.
Dagegen warf CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann Faeser Versäumnisse vor, unter anderem, weil sie einen beim Bundesinnenministerium angesiedelten Expertenkreis zum politischen Islamismus aufgelöst habe. Auch sein Parteifreund, Hessens Innenminister Roman Poseck, forderte im Fernsehauftritt der Welt hartes Durchgreifen.
Darüber hinaus müssen Vereine verboten werden. Also es ist schon auch ein großes Problem, dass dieser Verein, der hier diese Veranstaltung organisiert hat, weiter bei uns aktiv ist. Also hier muss der Rechtsstaat deutlich konsequenter werden.
Ähnlich die grüne Innenpolitikerin Lamia Kador. Vereinsverbote unterliegen freilich strengen rechtlichen Voraussetzungen.
Gudula Geuter. Worte sind bekanntlich geduldig und deutlich preiswerter als handfeste Taten. Und dennoch, der heutige Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew, die Bilder an der Seite des ukrainischen Präsidenten sind für die geschundene Nation ein wichtiges Zeichen der Solidarität und der Hoffnung auf weitere Unterstützung im Kampf gegen die russische Aggression. Marc Dugge berichtet.
Der Besuch von NATO-Generalsekretär Stoltenberg kommt zu einem schwierigen Moment für die Ukraine. Von der Front kommen dieser Tage fast nur schlechte Nachrichten. Die russische Armee rückt vor, wenn auch nur langsam, mit massivem Artilleriefeuer und sehr vielen Soldaten. Die Ukrainer sind teils zu taktischen Rückzügen gezwungen. Es fehlt an Personal, aber eben auch an Luftverteidigung und Munition. Das ist auch Stoltenberg bewusst.
Ukraine has been outgunned for months.
Die Ukraine war monatelang waffentechnisch unterlegen, gezwungen, ihre Munition zu rationieren. So konnten weniger russische Raketen und Drohnen abgeschossen werden und Russland konnte an der Front vordrängen. Aber es ist nicht zu spät für die Ukraine zu siegen. Mehr Hilfe ist unterwegs.
More support is on the way.
Dabei fand Stoltenberg auch scharfe Worte in Richtung seiner NATO-Verbündeten. Ernste Verzögerungen bei der Militärhilfe hätten zu ernsten Konsequenzen auf dem Schlachtfeld geführt, so Stoltenberg. So seien die USA nicht in der Lage gewesen, sich auf ein Hilfspaket zu einigen. Und die Verbündeten in Europa hätten nicht so viel Munition geliefert, wie sie versprochen hatten. Das werde sich nun ändern. Stoltenberg nannte neben dem Milliardenhilfspaket der USA auch die angekündigte Unterstützung aus Großbritannien und das zusätzliche Patriot-Luftabwehrsystem, das Deutschland versprochen hat. Die Zusagen sind für Präsident Zelensky dringend nötig. Die russische Armee versucht gerade, ihren Vorteil auszunutzen, während wir auf die Hilfen unserer Partner warten, allen voran der USA. Schnelle Hilfen bedeuten, die Front zu stabilisieren. Es brauche Artilleriemunition, weitreichende Waffensysteme und Luftverteidigungsanlagen, vor allem Patriot-Systeme. Einige Militärhilfen seien schon eingetroffen, so Zelensky, aber der ganze Prozess müsse schneller gehen. Bald würden weitere Hilfen folgen, versprach Stoltenberg. Alle Verbündeten prüfen derzeit, was sie noch tun können, und ich erwarte bald neue Ankündigungen. Wir arbeiten intensiv daran, die dringenden Bedürfnisse der Ukraine zu stillen. Unsere Verantwortung ist es, dass Ankündigungen in die Tat umgesetzt werden und Waffen- und Munitionslieferungen so schnell wie möglich passieren. Stoltenberg lud Präsident Zelensky außerdem zum NATO-Gipfel nach Washington ein. Allerdings dämpfte er die Hoffnung auf einen schnellen Beitritt der Ukraine. Er hoffe aber, dass dieser Tag so bald wie möglich kommt.
Ein Bericht von Marc Dugge. Ohne die Arbeit der wenigen unabhängigen Medien in Russland wäre es für Beobachter von außen kaum möglich, an unzensierte Informationen zu gelangen. Doch wer es wagt, gegen den gleichgeschalteten Nachrichtenstrom zu schwimmen, lebt gefährlich. Jetzt wurden mehrere russische Journalisten unter dem Vorwurf des Extremismus festgenommen. Aus Moskau dazu Frank Eichmann.
Am vergangenen Freitag traf es als ersten von drei Journalisten Sergei Mingasow. Festnahme im fernöstlichen Chabarowsk, Vorwurf, Verbreitung von Fake News über die russische Armee. Genauer, er habe per Telegram Inhalte über die Vorfälle von Butscha weiterverbreitet. Die Vorfälle von Butscha: im Frühjahr 22 soll die russische Armee in dem Vorort Kiews ein Massaker an Zivilisten begangen haben. Mingasow arbeitet für die russische Ausgabe des Forbes-Magazins. Am Samstag wurde er unter Hausarrest gestellt. Bis zu 15 Jahre Haft könnten gegen ihn verhängt werden. Luftlinie 5.500 Kilometer nordöstlich von Chabarowsk in Murmansk wurde ebenfalls am Freitag Sergei Karelin verhaftet, der unter anderem für die Nachrichtenagentur AP arbeitete. Am Samstag in Moskau dann Konstantin Gabow, auch er immer wieder für eine ausländische Nachrichtenagentur, für Reuters tätig. Beiden wird die Mitarbeit bei Nawalny Live vorgeworfen. Nawalny Live, das ist ein YouTube-Videokanal des im Februar unter unklaren Umständen in Haft gestorbenen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny und seiner Antikorruptionsstiftung, die in Russland vor 3 Jahren als extremistisch eingestuft und verboten wurde. Wir wissen ja, welche Formen die Feindseligkeit der Behörden annimmt, angefangen bei Nawalnys Ermordung bis hin zur Inhaftierung seiner Anwälte, kommentierte heute Kirill Martynov im Online-Kanal Zhivoy Gvozd die Festnahmen. Er ist Chefredakteur der in Russland verbotenen Novaya Gazeta Europe. Und er vermutet noch etwas hinter den Festnahmen mehrerer Journalisten innerhalb weniger Tage. Ich denke, jede Diktatur geht davon aus, dass die Bürger unter ihrer Kontrolle keine Informationsquellen außerhalb der Propaganda haben sollten und dass es für sie gefährlich ist, nach solchen Quellen zu suchen. Deshalb kontrollieren die Behörden der Diktatur den Informationsfluss zu den Bewohnern so vollständig wie möglich. Denn wenn sie keine normalen Informationen haben, ist ihnen nicht nur unklar, was vor sich geht, sondern sie können auch keine wirklichen Entscheidungen treffen. Und irgendwann kommen sie zu dem Schluss, und das ist das Hauptgeheimnis heute in Russland, dass alle Lügen, alle Propaganda verbreiten, dass sie niemandem vertrauen können, weder dem Nachbarn noch beispielsweise Oppositionsführern. Weil doch alles eine Lüge ist, weil Propaganda lügt. Und du gewöhnst dich daran. Den beiden in Moskau und Murmansk festgenommenen Journalisten werden staatsfeindliche Aktivitäten vorgeworfen. Damit droht ihnen bis zu 6 Jahre Haft.
Frank Eichmann. Und nun weitere Berichte des Tages in aller Kürze. In 2 arabischen Hauptstädten, in Riad und parallel in Kairo, derzeit intensive diplomatische Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazakrieg. Thilo Spanhel.
Während in Israel eine Offensive auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens vorbereitet wird, haben Vermittler in Kairo und Riad einen neuen Anlauf für eine Waffenruhe genommen. Laut dem britischen Außenminister liegt der Hamas ein Vorschlag über eine 40-tägige Waffenruhe vor. Es könnten Hunderte, vielleicht Tausende Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freikommen, so David Cameron, heute bei der Konferenz des Weltwirtschaftsforums im saudi-arabischen Riad. Im Gegenzug müsste die Hamas laut israelischen Medien 33 Geiseln freilassen, unter ihnen seien Frauen, ältere Menschen und Verletzte. US-Außenminister Blinken sagte, dass Israel ein, Zitat, sehr großzügiges Angebot unterbreitet hätte, dem die Hamas jetzt möglichst schnell zustimmen müsse. Um den jüngsten Vorschlag zu verhandeln, sind heute Hamas-Vertreter in Kairo eingetroffen. Ägyptische Vermittler verbreiteten unterdessen vorsichtigen Optimismus. Seitens der Hamas sei man wohl positiv gegenüber den neuen Vorschlägen. Eine offizielle Aussage der Hamas dazu gibt es aber noch nicht. Morgen könnte dann Medienberichten zufolge eine israelische Delegation nach Kairo reisen, um ihrerseits die Verhandlungen mit den ägyptischen Vermittlern aufzunehmen.
Nach der Ermordung 2 ukrainischer Soldaten im oberbayerischen Murnau laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Ludwig Knoll.
Die ukrainische und die deutsche Gemeinschaft sind geschockt, sagt der Bürgermeister Rolf Beuting von der ÖDP. Vor 30 Jahren gab es das letzte Tötungsdelikt im Ort, aber so eine Bluttat hat es seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gegeben. Über 200 ukrainische Flüchtlinge leben in der 12.000 Einwohnergemeinde. Einen Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine sieht der Bürgermeister nicht.
Was mir einfach auch wichtig ist zu sagen, ist, dass die Menschen sich jetzt keine Sorgen machen müssen über die Sicherheitssituation. Ich denke, das war eine schlimme Einzeltat, die sich ergeben hat, wahrscheinlich weil auch viel Alkohol mit im Spiel war. Es ist mit Sicherheit jetzt kein typisches Ereignis für unsere Gemeinde und für unsere Gegend.
Am Mittag wurde bekannt, dass die Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen übernommen hat. Eine politische Motivation der Tat könne nicht ausgeschlossen werden, auch wenn es derzeit keine Anhaltspunkte dafür gebe, so die Begründung. Von der Polizei vor Ort gibt es keine neuen Erkenntnisse zur Tat. Ein 57-jähriger russischer Staatsbürger hatte die beiden Mordopfer in der Nähe eines Supermarktes am späten Samstagnachmittag offenbar im Streit erstochen. Der mutmaßliche Täter ist Polizei bekannt und schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Er ist seit 2015 als Bürger in Murnau gemeldet. Er ließ sich am frühen Samstagabend widerstandslos in seiner Wohnung von der Polizei festnehmen.
Nach schweren Regenfällen hat ein Dammbruch im Westen Kenias mindestens 45 Menschen das Leben gekostet. Karin Bensch.
Menschen stehen rund um eine riesige Schneise aus Schlamm und sind sprachlos. Große alte Bäume sind umgestürzt, liegen flach auf dem Boden. Noch immer werden Dutzende Menschen vermisst, noch immer werden Leichen geborgen. Mehr als 100 Verletzte werden in Krankenhäusern in der Region behandelt. Der kenianische Vizepräsident Rigathi Gachagua besuchte die Unglücksstelle. Er sagte, dieser Vorfall sei eine Tragödie für Kenia. In Kijabe, einer Stadt am großen Grabenbruch nordwestlich der Hauptstadt Nairobi, war am frühen Morgen ein alter Damm gebrochen. Nach den starken Regenfällen hatte er dem Druck des Wassers offenbar nicht mehr standhalten können. Schlammmassen rissen Häuser weg, die am Hang gebaut waren. Ein Überlebender sagte, gegen 4 Uhr morgens sei er plötzlich vom lauten Geräusch des Wassers aus dem Schlaf gerissen worden. Das Wasser habe alles weggespült, die Häuser und alle, die darin schliefen. Seit vielen Wochen regnet es immer wieder heftig in Kenia. Die übliche Regenzeit, die in Ostafrika im März beginnt, wird in diesem Jahr durch die Auswirkungen des Wetterphänomens El Niño verstärkt. Auch in anderen ostafrikanischen Ländern, in Tansania und Burundi, gibt es starke Regenfälle und Überflutungen.
Bundespräsident Steinmeier ist zu einem offiziellen Besuch in die Tschechische Republik gereist. Martin Polanski.
Tschechiens Präsident Pavel hatte im Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz angekündigt, dass sein Land 800.000 Schuss Artilleriemunition in Drittländern organisieren will, finanziell unterstützt von rund 20 EU- und NATO-Staaten. Deutschland stellt dafür knapp 600 Millionen Euro bereit. Bundespräsident Steinmeier dankte nach dem Gespräch mit seinem Amtskollegen Pavel Tschechien für die Munitionsinitiative und hob die deutsche Beteiligung hervor. Pavel betonte die besondere Bedeutung Deutschlands für die Unterstützung der Ukraine, der die Bundesregierung nachkomme. Für die Ukraine ist der Munitionsmangel im Abwehrkampf gegen Russland eines der größten Probleme. Anlass für den Besuch des Bundespräsidenten ist der 20. Jahrestag der EU-Osterweiterung. Tschechien war am 1. Mai 2004 der Europäischen Union beigetreten, zusammen mit 9 weiteren Staaten. Der tschechische Präsident Pavel hat Steinmeier aus diesem Anlass nach Prag eingeladen, was in Berlin als besondere Wertschätzung gesehen wird. Steinmeier betonte, die beiderseitigen Beziehungen seien besser denn je. Der Bundespräsident bezeichnete die Erweiterung der EU als Glücksmoment, mit dem die Teilung Europas endgültig überwunden worden sei. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union habe Tschechien verändert, so Steinmeier, und Tschechien umgekehrt auch die EU.
Der französische Schauspieler Gérard Depardieu ist erneut wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe von der Polizei zum Verhör geladen worden. Caroline Düller.
Der einst gefeierte Filmstar soll im Oktober vor Gericht stehen. Das hat die Pariser Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Konkret geht es um die Vorwürfe zweier Frauen. Depardieu habe sie bei Dreharbeiten für den Film Les Volets Verts im Jahr 2021 sexuell belästigt. Er soll sie bedrängt und mit anzüglichen Bemerkungen regelrecht traktiert haben. Anfang des Jahres hatten sie Anzeige erstattet. Depardieu wurde dazu von der Polizei vernommen. Laut seinem Anwalt befindet sich der Schauspieler aber nicht mehr in Gewahrsam. Schon 2020 2020 ermittelte die Justiz gegen Depardieu, und zwar wegen Vergewaltigung. Die Schauspielerin Charlotte Arnoux hatte ihn verklagt. Depardieu weist diese Anschuldigungen zurück. Darüber hinaus aber werfen ihm mehr als ein Dutzend weitere Frauen Übergriffe und Belästigung vor, unter anderem Sophie Marceau. Seit im vergangenen Dezember der öffentlich-rechtliche Sender France 2 Depardieus Verhalten gegenüber Frauen in einer Doku näher beleuchtet hat, sind die Vorwürfe gegen ihn auch Gegenstand öffentlich geführter Debatten. Etliche Filmschaffende fordern, Depardieu nicht mehr zu engagieren. Andere wiederum nehmen ihn in Schutz und warnen davor, die Ikone des französischen Films zu demontieren. Auch der französische Präsident hat sich zu dem Fall geäußert. Zum Entsetzen vieler Frauen erklärte Macron im Dezember, er beteilige sich nicht an Hetzjagden. Depardieu mache Frankreich stolz. Depardieu gehört zu den bekanntesten Filmstars Frankreichs. Er arbeitete mit den bedeutendsten Regisseuren und Schauspielerinnen des Landes zusammen und spielte in mehr als 200 Filmen.
Der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Heidi Radwilas.
Der deutsche Aktienindex ist verhalten in die neue Börsenwoche gestartet. Unter dem Strich stand heute ein Minus von 0,2% bei 18.118 Punkten. Weit weg vom Allzeithoch von 18.567 Punkten von Anfang April, aber immerhin auch deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 18.000 Punkten. Viele Anleger scheinen lieber abwarten zu wollen. Steht ja auch einiges an diese Woche. Inflationsdaten und Zinsfragen, das sind die großen Themen. Die vorläufigen Inflationsdaten für April, die hat das Statistische Bundesamt heute für Deutschland vorgelegt, fanden am Aktienmarkt allerdings wenig Anklang. Obwohl die Inflation mit 2,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat im April genauso ausfällt wie im März, also stabil bleibt und nicht wie von vielen erwartet steigt. Schlechte Laune bei Börsianern erzeugt das, was schon länger gemutmaßt wird, dass nämlich der letzte gefühlt kleine Schritt Richtung der angestrebten 2% Inflation länger dauern könnte als erhofft. Heute jedenfalls gab's wenig positive Impulse. Für manchen DAX-Konzern ging's sogar deutlich abwärts. So hat die Aktie der Deutschen Bank über 8,5% verloren und war damit heute mit Abstand der größte Verlierer im DAX. Der Grund? Die Übernahme der Postbank könnte ein teures Nachspiel haben. So muss sich die Deutsche Bank im Rechtsstreit mit früheren Postbank-Aktionären auf eine milliardenschwere Nachzahlung einstellen.
Heidi Radwilas. Anders als der deutsche Kanzler tritt der französische Präsident regelmäßig ans Rednerpult, um mit großen Worten und viel Rhetorik seine politische Agenda der breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. Nun hat Macron in seiner zweiten großen Europarede wieder einmal auf eine größere europäische Unabhängigkeit gedrängt. Die Visionen des Präsidenten sorgen in seiner Heimat für eine lebhafte Debatte, berichtet Christiane Kess. Aus Paris.
Es ist nicht das erste Mal, dass der französische Präsident die Rolle der französischen Atomwaffen im Rahmen einer europäischen Verteidigung ins Spiel bringt. Aber dieses Mal wurde Emmanuel Macron besonders deutlich. In einem Interview mit mehreren Regionalzeitungen sagte Frankreichs Staatschef, er sei für eine Debatte, die die Raketenabwehr beinhalte, Langstreckenwaffen sowie Atomwaffen für die, die sie besitzen oder auf ihrem Boden über amerikanische Atomwaffen verfügen. Letzteres betrifft unter anderem Deutschland. Frankreich, so Macron, werde seine spezifische Besonderheit behalten, aber sei bereit, mehr zur europäischen Verteidigung beizutragen. Gemäß der französischen Doktrin könne man Atomwaffen einsetzen, wenn es um lebenswichtige französische Interessen gehe. Dabei gebe es auch eine europäische Dimension. François-Xavier Bellamy, Spitzenkandidat der konservativen Republikaner für die Europawahl, ist empört.
Cette expression est d'une gravité.
Diese Äußerung ist außergewöhnlich schlimm, denn sie trifft den Nerv der französischen Souveränität. Die nukleare Abschreckung beruht auf der Beherrschung einer Technologie, die die Franzosen viel kostet. Sie ist eine historische Investition unseres Landes. Die Franzosen davon zu enteignen, bedeutet Amtsmissbrauch des Präsidenten. Über einen möglichen Atomwaffeneinsatz in Frankreich bestimme der Präsident, so Bellamy, während bei einer Anwendung in Deutschland der Bundestag zustimmen müsste. Deshalb sei Macrons Vorschlag absurd. Marine Le Pen, Fraktionschefin des extrem rechten Rassemblement National, schreibt auf dem sozialen Netzwerk X: Wir haben es verkündet, er hat es bestritten, er hat gelogen. Emmanuel Macron will sehr wohl unsere nukleare Abschreckung mit der Europäischen Union teilen. Le Pens Parteikollege und Europaabgeordneter Thierry Mariani kritisiert ebenfalls auf X, Macron werde zur nationalen Gefahr. Nach den Atomwaffen werde Frankreichs ständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat an die EU verscherbelt werden. Auch das linkspopulistische La France Insoumise verurteilt die Äußerungen des französischen Präsidenten. In einer Mitteilung der Parlamentariergruppe heißt es, Macron habe der französischen nuklearen Abschreckung einen weiteren Schlag verpasst. Diese könne man nicht teilen. Macron wolle unter dem Vorwand der europäischen Verteidigung die strategische Autonomie Frankreichs liquidieren, kritisiert Bastien Lachaud, Abgeordneter von La France Insoumise und Mitglied des Verteidigungsausschusses der Nationalversammlung. Marie Toussaint, Spitzenkandidatin der Grünen für die Europawahl dagegen, stimmt dem Präsidenten zu.
Wir brauchen einen europäischen föderalen Schub. Europa muss stärker werden mit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Das bedeutet, dass wir auch die französischen Waffen teilen und damit auch die Atomwaffen. Unterstützung erhält Emmanuel Macron auch von François Bayrou, Chef der demokratischen Bewegung. Die Partei ist mit der Präsidentenpartei Renaissance in einem Regierungsbündnis. Im Interview mit dem Fernsehsender LCI stellt Bayrou klar, die französische Regierung habe die Verantwortung für die französischen Atomwaffen, aber
les intérêts vitaux de la France aujourd'hui, c'est l'Europe.
Europa ist für Frankreich von lebenswichtigem Interesse. Es kann passieren, dass eine französische Regierung entscheidet, dass eine Bedrohung Europas eine Bedrohung Frankreichs ist. Stellen Sie sich doch einmal eine tödliche Bedrohung für Deutschland vor. Glauben Sie, dass wir angesichts einer solchen Bedrohung noch sicher wären? Es ist normal, dass wir darüber sprechen.
Für den Deutschlandfunk aus Paris, Christiane Kiss. Alle Versuche nach mehr Unabhängigkeit sind im Sande verlaufen. Schottland ist und bleibt Teil des Königreichs Großbritannien. Allerdings besitzt Schottland einige schwer erkämpfte Autonomierechte, unter anderem eine Regionalregierung. An der Spitze dieser Regionalregierung gab es zuletzt politische Turbulenzen und jetzt den Rücktritt des First Minister, des schottischen Regierungschefs. Aus London dazu Christina Heuer.
Nach einem guten Jahr im Amt brauchte Hamza Youssef nicht mal 9 Minuten, um seinen Rücktritt als Schottlands First Minister anzukündigen. In seiner Erklärung räumte der 39-Jährige Fehler ein. Ende letzter Woche hatte er nach einem Streit über die Klimaschutzziele das Bündnis seiner SNP mit den Grünen öffentlich abrupt beendet. Dabei habe er unterschätzt, wie sehr sein Auftritt die Grünen verletzt und aufgeregt habe.
Unfortunately, in ending the Bute House Agreement in the manner that I did, I clearly underestimated the level of hurt and upset that caused.
Die Grünen waren dermaßen sauer, dass sie ein Misstrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten in den kommenden Tagen geschlossen unterstützt hätten. Das machte Hamza Youssef abhängig von der ALBA-Partei und ihrer einzigen Abgeordneten im schottischen Parlament. Nur mit ihrer Unterstützung hätte er die Abstimmung überstanden. ALBA aber ist Fleisch vom Fleische der SNP, gegründet von Alex Salmond, nachdem er in bitterem Streit die schottische Nationalpartei verlassen hatte. Und Salmond machte klar, dass er Forderungen stellen würde für Youssefs politisches Überleben. Darauf, sagt der scheidende First Minister, habe er sich nicht einlassen wollen.
I am not willing to trade my values and principles.
Ich bin nicht bereit, meine Werte und Prinzipien zu verkaufen oder Deals mit wem auch immer zu schließen, nur um die Macht zu behalten.
Or do deals with whomever, simply for retaining.
Hamza Youssef will im Amt bleiben, bis die SNP seine Nachfolge geregelt hat. Als Kandidaten für den Parteivorsitz und das höchste Regierungsamt werden vor allem Kate Forbes und John Swinney genannt. Forbes war Youssef beim letzten Leadership Contest nur knapp unterlegen und würde die linke SNP stärker in die Mitte führen. Swinney gilt als Vertreter der alten Parteigarde. Anfang der 2000er war er schon einmal Vorsitzender. Heute hat er bestätigt, eine erneute Kandidatur zu erwägen. Es gibt viel zu bedenken. Das Wohl meiner Familie, was das Richtige für meine Partei ist und für das Land. All das werde ich in den kommenden Tagen abwägen.
So there's lots to be thought about and I'll give all of that consideration in the days to come.
Die SNP hat 28 Tage Zeit, Hamza Youssef zu ersetzen. Sollte ihr das nicht gelingen, müsste eine Neuwahl in Schottland stattfinden.
Die Labour-Opposition in Edinburgh und London fordert diese Neuwahl unabhängig von der Vorsitzendenkür in der schottischen Nationalpartei. Labour-Chef Keir Starmer.
It's absolute chaos now from the Scottish Parliament, from the SNP.
Die SNP hat komplettes Chaos angerichtet im schottischen Parlament. Im Unterhaus herrscht ebenfalls Chaos. Wir müssen diese Seite jetzt umblättern. Wir brauchen eine britische Parlamentswahl und einen Neustart.
We've got to turn the page on this now. We need that general election and a fresh start.
Labour kann von den Turbulenzen in Edinburgh stark profitieren. In den landesweiten Umfragen liegen die Sozialdemokraten weit vor der konservativen Partei. Wie stark ihr voraussichtlicher Sieg vermutlich im Herbst ausfällt, hängt aber nicht zuletzt davon ab, wie gut die Partei in ihrer früheren Herzkammer Schottland abschneidet.
Aus London, Christine Heuer. Politische Turbulenzen derzeit nicht nur in Schottland. Auch im Süden Europas, in Spanien, gibt es seit Tagen heftige Verwerfungen an der Spitze der Regierung. Nach Korruptionsvorwürfen gegen seine Frau hatte Spaniens Ministerpräsident lautstark über einen Rücktritt nachgedacht. Nun entschied Pedro Sanchez, im Amt zu bleiben. Die Vorwürfe seien Teil einer Schmutzkampagne. Marc Hoffmann berichtet.
Um 11 Uhr am Vormittag beendet Pedro Sanchez seine knapp 5-tägige Auszeit. Mit ernster Miene steht er vor dem Regierungspalast Moncloa.
Esta decisión no supone un punto y seguido.
Er wolle weitermachen, aber nicht wie zuvor. Seine Entscheidung markiere eine Zäsur, so Sanchez.
Es un punto y aparte, se lo garantizo.
Im Hintergrund erklingt ein kurzer, sinnbildlicher Jubelschrei auf dem sonst stillen Vorplatz. Journalistenfragen sind nicht zugelassen.
Exigir Resistencia incondicional.
Wir müssen Widerstand leisten und den Blick auf die Angreifer richten. Die Freiheit der Meinungsäußerung bedeutet nicht Freiheit der Diffamierung. Denn dies wäre eine demokratische Perversion mit katastrophalen Folgen. Die Frage ist also einfach, wollen wir das für Spanien?
Por tanto, la pregunta es sencilla. Queremos esto para España.
Es geht um wiederholte Korruptionsvorwürfe gegen seine Ehefrau. Als in der vergangenen Woche bekannt wird, dass ein Madrider Richter Vorermittlungen eingeleitet hat, auf Grundlage von teils widerlegten Artikeln rechtskonservativer Medien, überrascht Sanchez. Er schreibt einen Brief an die spanische Öffentlichkeit, sagt sämtliche Termine ab, denkt laut über Rücktritt nach. Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo von der konservativen Partido Popular spricht von einer peinlichen Politikshow und fordert heute nicht zum ersten Mal Neuwahlen.
Estos cinco días simplemente
Leider sind wir schon zu lange Zeuge solcher politischen Aktionen, wie wir sie bisher in unserer Demokratie noch nicht erlebt haben.
De varios años de bochorno.
Auf die Vorwürfe gegen Sanchez Ehefrau, die Feijóos Partei zuletzt selbst instrumentalisierte, geht er indes nicht ein. Und trotzdem stellt man sich auch unter Verbündeten im linken Lager jetzt die Frage, was nun, was folgt? Der Regionalpräsident Kataloniens von der Regionalpartei Esquerra Republicana, Per Aragonés, vermisst konkrete Vorschläge, wie das Land aus dieser Polarisierungsspirale zwischen linkem und rechten Lager herausfinden kann.
Hemos asistido a un acto irresponsable.
Wir haben ja einen Akt des Wahlkampfes gesehen. Wenn man die extreme Rechte bekämpfen will, auch die in den sumpfigen Tiefen des Landes, dann muss man Reformen in Angriff nehmen. Ähnliche Töne hört man auch bei Sanchez' linken Koalitionspartner Sumar. Jetzt sei die Zeit, endlich konkrete Schritte zu unternehmen, etwa mit der Reform des Justizsystems. Der Politologe Carlos Rico Motos von der Universidad Pontificia Comillas äußert sich skeptisch. Die Kluft zwischen den Lagern ist groß, die politische Kultur vergiftet und Sanchez habe seinen Anteil daran. Der Ministerpräsident ist Teil dieser Polarisierung. Mit seiner Unterscheidung zwischen Gut und Böse trägt Sanchez dazu bei, wenn er zum Beispiel seine Kritiker als Demokratiefeinde bezeichnet oder in die Ecke der Ultrarechten schiebt.
Regierungschef Sanchez bleibt im Amt, aus Madrid Marc Hoffmann. Und nun der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Die Presseschau von Christiane Abelein, Sprecher Robert Oschatz.
Eine Kundgebung von radikalen Islamisten am Wochenende in Hamburg ist ein viel kommentiertes Thema in den Zeitungen morgen. Die Leipziger Volkszeitung fasst zusammen: Zwar sind 1000 Islamisten nicht furchteinflößend, weder für eine Millionenstadt wie Hamburg noch gar für ganz Deutschland. dass zwischen Hauptbahnhof und Außenalster ungehindert und ungestraft Parolen umhergetragen werden können wie Deutschland ist eine Wertediktatur und Kalifat ist die Lösung, ist dennoch unerträglich. Die Augsburger Allgemeine fordert eine rote Linie mit allen Mitteln des Rechtsstaates und meint außerdem mit Blick auf die Organisation, die vermutlich hinter der Kundgebung steht, das Innenministerium täte gut daran, die Gruppierung Muslim Interaktiv zu verbieten. Die Neue Osnabrücker Zeitung warnt vor reflexartigen Reaktionen wie dem Ruf nach mehr Abschiebungen. Viele der Demonstranten in Hamburg dürften hierzulande geboren oder zumindest hier sozialisiert worden sein. Nicht wenige mögen deutsche Staatsbürger sein. Sie können ein Kalifat fordern, so oft sie wollen. Abschieben kann man sie nicht. Daher wirft die Kundgebung erneut die dringende Frage auf, wie lässt sich die Radikalisierung junger Menschen mitten in unserer Gesellschaft stoppen? Ob man will oder nicht, wirft die Rheinische Post aus Düsseldorf ein, diese neuen Islamisten sind Teil der Gesellschaft in Deutschland und fordern nun laut und aggressiv ein, auch Teil des öffentlichen Diskurses zu sein. Damit stellen sie eine besondere Gefahr dar, auf die viele noch nicht vorbereitet sind, weder in der Schule noch im Alltag oder in den Sicherheitsbehörden. Die Taz erkennt bei den radikalen Islamisten eine Gemeinsamkeit mit Rechtsextremen, die das ehemalige Deutsche Kaiserreich glorifizieren. Sie eint die vormoderne Sehnsucht nach einem autoritären Staat, in dem Hierarchien und Traditionen bestehen, Männer Männer bleiben und Frauen Frauen. Am Montag konnte man sehen, wohin dieser Pfad führt. Im Falle der Reichsbürger um Prinz Reuß vor das Oberlandesgericht in Stuttgart. Dort stehen jetzt 9 Reichsbürger vor Gericht, die einen gewaltsamen Umsturz geplant haben sollen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zählt die Vorwürfe gegen die Angeklagten auf. Marsch auf den Reichstag, Machtübernahme mit Waffengewalt unter Inkaufnahme von Toten. Die Reichsbürgerszene setzt sich auch aus aktiven und ehemaligen Staatsdienern zusammen, einer Richterin und Soldaten. Hier muss der Rechtsstaat klare Kante zeigen. Und die Passauer Neue Presse mag sich gar nicht vorstellen, was die Gruppe alles anrichten hätte können. Waffen für Anschläge hatte die Gruppe jedenfalls genug. Die Gerichte haben nicht darüber zu urteilen, ob ein Staatsstreich durchführbar ist. Sie müssen klären, ob Feinde der Demokratie ihr mit Gewalt ans Leder wollten.
Die Presseschau aus unserer Nachrichtenredaktion. Vielen Dank, Robert Oschatz. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit und meinem Kollegen Wladimir Balzer. Das Team dieser Sendung dankt fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und natürlich auch eine geruhsame Nacht. Mein Name ist Stefan Heinlein.